darf ich meine Maske abnehmen, weil ich hier oben bin und ich darf euch alle herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Freut mich, dass ihr da seid und wir wollen beginnen, jetzt den Herrn zu loben und zu preisen. Vorher noch ein paar Erinnerungen. Wir haben ja leider immer noch diese Situation, dass die Corona-Zeit noch nicht zu Ende ist und deshalb müssen wir auch wirklich auch hier diszipliniert sein. Ich möchte euch bitten, die Masken nur abzunehmen, wenn ihr sitzt und zuhört. Wenn wir singen, bitte die Masken auflassen. Wenn ihr vom Platz weggeht, zum Beispiel zum Opfer, dann auch bitte die Masken anlassen. Ansonsten auch bitte ich euch nicht, die Plätze so einfach zu verlassen, weil wir wollen auch hier uns diesen Maßnahmen stellen, die wir haben. Am Ende des Gottesdienstes bitte auch dann den Saal rasch hier durch den vorderen Ausgang verlassen. Ich denke, wir wollen jetzt gemeinsam den Herrn preisen. Lass uns aufstehen und miteinander zu Gott kommen. Bitte, wie gesagt, beim Lobpreis die Maske nicht abnehmen. Und es ist ein Mund-Nasen-Schutz, also bitte über Nase und Mund. Das ist einfach auch so von der Behörde gewünscht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir freuen uns, dass wir dich begrüßen dürfen als unseren König, als unseren Herrn, dass wir dir die Ehre geben dürfen und dass wir ganz besonders jetzt dich loben, preisen und erheben dürfen. Wir lieben dich, Herr Jesus, und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.
Amen. Komm, lass uns jetzt gemeinsam den Herrn preisen und loben. Wir sind hier in seinem Haus zusammengekommen und ich freue mich so sehr, dass wir trotzdem noch die Möglichkeit haben, uns zu versammeln. Und wisst ihr, auch die Israeliten haben im Zelt und im Tempel den Herrn gepriesen, mit Zither, mit Harfe, mit dem, was sie hatten. Und genau das Gleiche wollen wir heute hier tun. Amen.
Die ganze Schöpfung lobt dich.
ich danke dir, dass du Großes getan hast. Und du tust Großes, Jesus. Herr, ich danke dir, dass diese Werke, die du tust, Herr, die hören nicht auf. Herr, ich danke dir, dass du noch derselbe bist, heute, morgen und in Ewigkeit. Halleluja, Jesus. Herr, wir ehren deinen Namen. Wir sind heute hier, um dir zu begegnen, Jesus. Herr, weil wir verstanden haben, was du für uns getan hast und was du noch für uns tust, Herr. Herr, wir danken dir für dein Werk, das du in uns tust, jeden Tag neu. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Herr, wir können dir nur Danke sagen. Und sagen, wir bauen unser Leben auf dich auf. Wir bauen unser Leben auf dich auf. Und wir sagen, wir lieben dich, Jesus.
Schönheit lässt mich
Halleluja. Wie wunderbar, dass wir den König anbeten können, dass wir miteinander Gott loben und preisen können. Das ist so ein Vorrecht. Und auch wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, ich möchte bitten, die, die jetzt beim Abendmahl mitdienen, dass ihr nach vorne kommt. Ja, wir wollen gleich jetzt die Elemente austeilen. Ist niemand angefragt worden? Johannes, bitte, sei so lieb. Schön nett. Gut. Wir werden es wieder so machen, wie wir es jetzt in diesen letzten Malen immer gemacht haben bei Corona. Die beiden werden sich jetzt in Handschuhe anziehen und desinfizieren. Und dann gehen sie gleich los und geben jedem von euch so einen kleinen Becher. Ups. So einen kleinen Becher, der speziell jetzt auch für diese Zeit auch da ist, dass wir so jetzt auch das Abendmahl feiern können, trotz allem. So, ihr dürft schon gehen und austeilen, während ich auch noch, genau, bitte, während ich noch hier einige Verse lesen möchte aus dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 2. Da sagt der Apostel Paulus: Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott. Das Kreuz hat allen Hass und alle Feindschaft zerstört. Wenn wir das Kreuz annehmen und wenn wir das Abendmahl heute feiern, dann denken wir daran, was Jesus getan hat am Kreuz für uns aus Liebe. Er hat sein Leben gegeben, damit wir diese Feindschaft verlieren, damit wir in Frieden mit Gott und Frieden untereinander haben können. Frieden zwischen den Völkern, Frieden zwischen den Rassen. Das ist das Wunderbare. Das ist das, was Gott schenkt. Nur das Kreuz kann das wirklich geben. Und deshalb heißt es dann hier, in seinem neuen Leib der Gemeinde von Christen können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und alle, die nahe bei ihm waren. Und jetzt dürfen wir alle ganz nahe bei Jesus sein. Vielleicht gibt es jemanden auch, vielleicht am Internet, der sagt, ich habe immer schon an Gott geglaubt, ich war immer schon in irgendeiner Form gläubig. Ja, aber das Kreuz von Golgatha sagt uns, es braucht mehr. Es braucht eine Erlösung von der Macht der Sünde. Es braucht eine Befreiung von all dem, was uns gebunden hält, was uns abhält und trennt von unserem himmlischen Vater. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Und deshalb müssen wir nur nichts anderes tun, als Jesus Christus annehmen und das Kreuz von Golgatha für uns ganz persönlich auch in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist gerade jetzt jemand da, der sagt, ich habe das noch nie getan, aber ich spüre, ich möchte das tun. Dann kannst du das jetzt hier im Raum tun, aber auch am Internet. Leg mal deine Hand auf dein Herz und sag, Herr Jesus, ich lade dich jetzt ein, komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast, das nehme ich für mich persönlich in Anspruch. Reinige mich von Schuld und Sünde. Danke, dass alles am Kreuz weggenommen wurde. Halleluja. Und dann können wir miteinander in wunderbarer Einheit das Abendmahl feiern. Vielleicht auch du zu Hause, wenn du Jesus kennst oder gerade ihn angenommen hast. Dann nimm dir irgendwann einen Saft und ein Stück Brot und feiere mit uns jetzt auch dieses Mahl. Es ist das Mahl des Herrn, das er gefeiert hat mit seinen Jüngern. Es ist nicht für jeden da, sondern für die, die Jesus Christus in ihrem Herzen haben und zur Familie Gottes gehören. Und deshalb wollen wir jetzt auch unseren Glauben bekennen, bevor wir dann das Abendmahl nehmen. Und das tun wir von ganzem Herzen, von innen heraus. Das tun wir so, dass wir auch überzeugend zeigen können, wir glauben das. Wir sagen es nicht nur, sondern wir glauben es in unserem Herzen. So lasst uns das jetzt laut und deutlich proklamieren. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ja, das glauben wir, oder? Wenn du das glaubst und wenn du das vom Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, so wie es die Bibel sagt, dann bist du gerettet. Denn wer Jesus Christus vom Herzen annimmt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet und wird selig. Halleluja. Und dann können wir das Abendmahl miteinander feiern. Das wollen wir jetzt tun. Der Apostel Paulus schreibt uns im 1. Korinther Kapitel 11. Er sagt, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, wie ich es für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Jesus hat seinen Leib brechen lassen und das Brot ist ein Bild dafür. Hier gibt es zwei Folien, nehmt nur die obere, die kleine dünne Folie, macht sie auf, dann kommt ihr zu diesem kleinen Stück Brot. Es ist ein Brot, es ist zwar in Form einer Oblate, aber es ist ein Brot und das wollen wir segnen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deinen Leib hast brechen lassen und so wie du damals das Brot gebrochen hast, möchte ich auch jetzt dieses Brot brechen im Namen Jesu und ich segne dieses Brot. Wenn für jeden, der es jetzt nimmt, lass es uns, Herr, auch nicht nur eine Zeit des Gedenkens sein für das, was du getan hast, sondern auch des Bewusstseins, dass du uns ganz, ganz nahe bist im Namen Jesu. Und Jesus hat gesagt, nehmt und esst alle. Lass uns gemeinsam essen. Und Paulus schreibt weiter, ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein. Er reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund, sagt Jesus hier, zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Dieser Kelch, den wir jetzt in der Hand haben, oder dieses Symbol des Kelchs, ist auch ein Symbol für das, was Jesus vergossen hat, nämlich sein Blut. Und damit hat er einen neuen Bund mit uns gemacht. Halleluja. Einen neuen Bund. Das heißt, wir sind nicht mehr unter dem Bund der Sünde und des Teufels. Wir sind nicht mehr unter dem Bund, auch nicht mal des alten Gesetzes, wo man viele Dinge tun musste, sondern wir sind jetzt nur mehr unter dem Bund der Liebe Christi. In seiner Liebe sind wir verbunden, denn er hat alles in sich erfüllt. Und deshalb sagt er, so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Herr Jesus, wir danken dir auch für diesen Kelch, den du getrunken hast, den Kelch des Leides, damit wir heute diesen Kelch der Freude teilen können, der Freude über die Erlösung, der Freude über die Befreiung, der Freude über die Erneuerung, die du uns geschenkt hast. Danke, Herr. So segnen wir jetzt dieses Symbol des Kelches in deinem wunderbaren Namen und danken dir, dass du dein Blut für uns vergossen hast, im Namen Jesu. Und der Jesus hat gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das Blut, das für euch vergossen wurde, trinkt alle daraus. Lasst uns gemeinsam trinken. Und dann sagt der Apostel Paulus noch, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wir wissen, Jesus kommt bald wieder. Und es ist so schön, auch durch unser Leben zu verkündigen, er hat uns erlöst. Amen. Amen. Halleluja. Das ist ganz etwas Wunderbares. Thank you. Diesen Namen können wir auch beten und danken. Wer hat eine Danksagung? Heb mal deine Hand auf. Lass uns dem Herrn danken. Hier haben wir einige Danksagungen, Gebetserhörungen auf diesen Karten. Und eure kommt noch dazu. Herr, du hast so viele Gebete erhört. Wir wollen dir einfach danken, dass du Wunder tust, dass du gut bist zu uns und dass du in unserem Leben wirkst. Dafür preisen wir dich und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Halleluja. Und dann gibt es hier auch ein Gebetsanliegen. Das wollen wir auch vor dem Herrn hochheben. Hat noch jemand anderer ein Anliegen, sagt, ich möchte, dass der Herr hier wo eingreift in meinem Leben, du hast es nur nicht aufgeschrieben, dann heb deine Hand auf. Danke, Herr, dass diese ganzen Anliegen, die jetzt hier vor dich gebracht werden, schon lange bei dir bekannt sind. Und ehe wir rufen, sagt dein Wort, hörst du schon. Danke, Herr, dass du jetzt auch diese Anliegen erhörst, dass du kommst und dass du heilst und dass du hilfst und dass du das tust, was wir brauchen. In deinem wunderbaren Namen. Halleluja. Wir wollen auch nie vergessen, Herr, für unser wunderbares Land zu beten. Wir beten für Österreich, dieses schöne Land, und wir beten für Wien, diese wunderbare Stadt. Und wir bitten dich, Herr, dass du kommst und dass du diese Stadt wirklich erfüllst mit deiner wunderbaren Gegenwart, dass du auch da bist und dass du dieses Land erfüllst. Schenk Erweckung, gieß deinen Heiligen Geist aus über unser Land. Herr, wir bitten dich auch ganz besonders in dieser Zeit der Pandemie, dass du uns hilfst, Herr, dass wir in diese Zeit gut durchgehen können. Auch da bitten wir dich, komm und schenke Schutz über unserem Land. Schenke Schutz, Herr, über die Menschen, die hier sind. Aber vor allen Dingen, zieh du viele Menschen zu dir in unserem Land, im Namen Jesus. Segne auch dein Volk Israel, ganz besonders auch jetzt, wo dort auch wieder diese Pandemie so stark ist. Wir bitten dich, lass dort Menschen dazu kommen, dass sie dich als ihren Erlöser, als ihren Messias, als ihren Herrn erkennen und ihr Herz dir übergeben, im Namen Jesu. Amen.
Jesus, ich preise dich.
Lass uns den Herrn ehren, indem wir ihm einen kräftigen Applaus geben und ihm zeigen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn ehren, dass wir ihn achten. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. So, und jetzt wollen wir einander auch ehren und achten, indem wir einander ein Zeichen geben. Hey, schön, dass du da bist. Wir können einander nicht umarmen. Wir wollen auch keine Handshakes, gell? Das ist ganz wichtig, aber so können wir es doch machen. Danke, Lobpreisteam, für euren Dienst, und jetzt möchte ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich beginne heute auch bei den Internetzuschauern. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr auch mit uns gemeinsam diese Zeit verbringt, wo ihr auch Jesus Christus auch persönlich kennenlernen könnt. Okay, ich hoffe, dass dieser Segen auch zu euch findet, den wir hier haben. Und jetzt möchte ich hier fragen, gibt es heute jemanden hier, der das erste Mal da ist? Solche wollen wir besonders begrüßen und dann bekommt ihr so einen Sackerl, wo etwas über uns drinsteht. Und wenn ihr dann am Schluss beim VIP-Corner dort hinten die ausgefüllte Karte abgebt, dann werdet ihr auch ein Geschenk mitbekommen, dass euch daran erinnert wird, dass ihr hier wart. Okay, ist jemand da, der das erste Mal da ist? Dann bitte hebt eine Hand auf kurz. Niemand? Okay, schön, dass wir untereinander da sind. Lasst uns einander auch einen kräftigen Applaus geben. Jawohl, ja, wir wollen einander auch schätzen, dass wir da sind und diese Gemeinschaft miteinander haben können. Jetzt wollen wir den Infoscreen sehen.
Got the pavement glistening. Touchdown, I fall into your arms. Right where I belong, your everlasting arms. And where would I be without you? I'd be packing my bag when I need to stay. I'd be chasing every breeze that blows my way. I'd be building my kingdom just to watch it fade away.
Viele Dinge, die auf uns zukommen, etwas ganz Wichtiges. Was ist das nächstliegende, nächsten Samstag? Was kommt auf uns zu? Was kommen da? Ja, Stabübergabe. Was noch? 20 Jahre Jubiläum. Jesuszentrum. Wer freut sich, dass Jesuszentrum 20 Jahre alt ist? Jawohl, schön. Wir danken Gott dafür, dass wir 20 Jahre Jesuszentrum haben, oder? Das ist ganz, ganz wunderbar. Und wir danken Gott auch, das ist ganz besonders natürlich eine Danksagung von meiner lieben Frau Jeanette und mir, dass wir auch jetzt den Stab übergeben können an die nächste Generation, um diese Gemeinde weiterzuführen, hinauf auf die nächste Ebene. Was bedeutet das? Es wird ein Festgottesdienst sein mit vielen Gästen und vielen Menschen, die da sein werden. Wir haben nur einen Gottesdienst, nicht 16 und 18 Uhr, sondern nur 17 Uhr. Und ich möchte euch wirklich jetzt bitten, meldet euch im Internet an. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja die Covid-Situation, die uns eigentlich nur zulässt, 50 Leute in den Saal zu nehmen, wenn wir nicht die Plätze auch nummernmäßig zuordnen. Wir werden das tun. Wir haben das vorbereitet, schon besprochen. Jeder Platz wird nummeriert sein und ihr bekommt auch dann, wenn ihr hereinkommt, eine Nummer. Müsst dann bitte aber auch auf diesem Platz sitzen und auch dort sein. Und wir müssen euch bitten, dass ihr da umso mehr auch bitte uns helft und zusammenarbeitet, damit wir auch hier so eine tolle, wunderbare Jubiläumsveranstaltung miteinander feiern können, ohne dass es Probleme gibt. Also bitte meldet euch unbedingt an. Wir müssen ja auch die Namenslisten führen ab sofort wieder in allen Veranstaltungen, die 14 Tage lang aufbehalten werden, dass falls eine Ansteckung da ist, dass wir das allen noch mitteilen können. Es ist auch um euren Schutz, es geht um euren Schutz, nicht nur um den Schutz der Kirche. Und das ist ganz wichtig. Also bitte seid also hier auch kooperativ und helft uns. Das ist ganz wichtig für uns. Es wird nach dem Feiergottesdienst dann eine Agape geben, wo wir auch miteinander auch feiern werden. Und wenn jemand mithelfen kann, die Timea ist das koordiniert, dann bitte meldet euch bei der Timea und sie kann mit euch dann das zusammen bearbeiten. Danke vielmals. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir auch ein Opfer geben. Das tun wir ja in jedem Gottesdienst. Das heißt, etwas von dem, was Gott uns anvertraut hat. Wem hat Gott gar nichts anvertraut? Darf ich mal sehen? Jedem hat Gott was anvertraut. Er hat uns Gaben anvertraut, er hat uns die Zeit anvertraut, er hat uns Fähigkeiten anvertraut, er hat uns Gesundheit anvertraut. Er hat uns aber auch Geld oder Mittel, Finanzen anvertraut und über die wollen wir auch treu sein. Und sehr oftmals gebraucht Gott uns, wir haben letztes Mal gehört, Gott tut Wunder, aber er will uns gebrauchen, er will dich und mich gebrauchen. Und so deshalb will er dich und mich auch gebrauchen, um diese Wunder zu tun. Wir haben das letzte Mal dieses All-In, ihr könnt euch daran erinnern, dieses All-In haben wir das letzte Mal miteinander gehabt. Auch am Internet möchte ich einladen, wer das noch nicht gemacht hat, es gibt diese All-In, wo gibt es die, Gabor? Diese All-In-Dinge hinten oder ja, dort hinten beim Bankomaten gibt es diese All-In-Zettel. Falls du noch keinen bekommen hast, nimm einen mit. Es geht darum, dass wir alle miteinander auch zusammenarbeiten und zusammenstehen wollen dabei, dass wir diese neuen Räumlichkeiten im Gasometer miteinander finanziell auch tragen und auch sehen, wie dort die Zukunft der Gemeinde voranschreitet. Das ist so begeisternd. Wir haben das letzte Mal gesagt, ein Quadratmeter dort kostet ca. 1500 Euro. Also ist es ganz schön, wenn man daran denkt und sagt, okay, ich kaufe mir meinen Quadratmeter, dass ich auch im Gasometer dort sein kann. Warum sollen das andere für mich kaufen? Ich kaufe mir meinen Quadratmeter und vielleicht kaufe ich noch einen für einen Nachbarn oder für einen Arbeitskollegen, den ich unbedingt mitnehmen möchte. Und damit können wir dann auch diese Dinge finanzieren. Wie gesagt, wir haben Zeit bis zum Ende 2021, aber wir möchten gerne jetzt schon wissen, wie viel versprochen wird, damit wir auch für die Renovierung sorgen können. Gut, damit möchte ich euch einfach jetzt einladen, dass wir beten. Nimm das, was du geben willst jetzt, wenn du zur Gemeinde gehörst, Teil der Gemeinde bist, dann ist es ganz normal, dass wir auch unseren Zehnten geben von dem, was Gott uns gibt und sonst auch unser Opfer. Vergesst auch euer Missionsopfer, sonst euer normales nicht, aber wir haben dann nachher noch ein Sonderopfer für Mali. Daran wollen wir denken, das haben wir letztes Mal angekündigt, aber jetzt geht es unser normales Opfer für die Gemeinde. Nimm das in die Hand, du kannst bar geben, indem du zu einem dieser Körbe gehst, aber bitte die Maske nicht vergessen und du kannst auch mit Karte geben. Hier haben wir Bankomaten, wo du auch geben kannst. Online könnt ihr auch spenden. Ihr seht jetzt gerade eingeblendet, wie das möglich ist auf das Konto oder über PayPal. So, wir beten jetzt für dieses Opfer. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns sehr gesegnet hast. Du hast uns gegeben, was wir brauchen. Ja, mehr als das. Wir sind so reich gesegnet in diesem Land. Und so bitten wir dich jetzt, komm und gib uns ein offenes, ein freigiebiges, ein generöses Herz, das gerne gibt, Herr, das hineinsät ins Reich Gottes, damit dort Frucht entsteht, Frucht für das Reich Gottes und Frucht auch für unser Leben. Ich danke dir dafür, dass du all das segnest, was jetzt gegeben wird, im Namen Jesu. Amen. Gleich nach diesem Opfer kommt dann unsere Missionarin Claudia Wilson und wird uns einen Bericht über Mali geben und danach gibt es ja dann auch dieses Sonderopfer.
Fire! Ich freue mich, dass ich euch wieder mal ein Update geben kann von dem, was sich in Mali tut. Es tut sich nämlich sehr viel. Und vielleicht habt ihr ja sogar von Mali reden gehört in den Medien vor kurzem, was ja sehr, sehr selten vorkommt. Habt ihr es gehört? Wenn du die Bilder zeigst, bitte. Bild 15. Am 18. August haben wir einen Militärputsch gehabt. Und zwar haben wir im März Präsidentenwahlen gehabt. Und der vorherige Präsident wurde wiedergewählt, aber laut der Bevölkerung nur mit Betrug. Und so gab es seit März Demonstrationen, jede Woche, die immer gewalttätiger wurden. Es gab eine Koalition gegen den Präsidenten, die von einem sehr einflussreichen Imam geführt wurde. Und am 18. August hat dann höchste Militär in Mali, den Präsidenten gestürzt und die Macht übernommen. Und die umliegenden Länder, denen gefällt sowas nie. Wir haben das ja schon mal mitgemacht, 2012. Und sie haben dann, zeig die anderen Putschbilder, weil du schon durchgezeigt hast. Und sie haben dann Sanktionen verhängt über Mali, die Grenzen geschlossen, was die Not in Mali eigentlich noch größer macht, weil es ist so schon schwierig, was die Lebensmittelpreise hinauftreibt, die Treibstoffpreise, alles. Und die Malier wollen sich aber nicht sagen lassen von den Nachbarländern. Die Nachbarländer wollen natürlich diktieren die Konditionen, wie es wieder zu Wahlen kommt und zu einer Übergangsregierung. Und es gibt viele Differenzen zwischen dem Militär und der Protestbewegung, die eigentlich sagt, wir haben das ja dazu geführt eigentlich. Und jetzt ist gerade eine Konferenz dieses Wochenende der regionalen Mächte, um zu einer Einigung zu kommen, wie es zu einer Übergangsregierung kommt und dann zu Wahlen. Und es scheint so, dass sie sich geeinigt haben, was dazu führen würde, dass Sanktionen wieder aufgehoben werden. Und ehrlich gesagt ist das sehr, sehr notwendig. Auch wenn die Malier sich nicht gern diktieren lassen von anderen Ländern, wie sie was ihre Angelegenheiten zu führen haben. Jedenfalls, die Nahrungsmittelpreise sind in die Höhe gegangen, was viele Menschen schon noch mehr Not eigentlich schon ausgelöst hat. Es ist bereits so, dass ja in Mali 2/3 der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben und Hilfe brauchen. Und jetzt ist es so, dass es gerade Ende der Regenzeit ist und heuer war die Regenzeit, gab es zu viel Regen und du kannst dann schon die Bilder zeigen. Und es hat so viele Überflutungen gegeben und Menschen haben ihr Leben verloren, alles verloren, was sie haben. Das hat der Paul gemacht, das ist die Straße gleich bei uns. Leider ist er kein guter Fotograf, sonst hätte ich mehr Fotos von unserer Umgebung. Und das zweite Foto. Und jetzt ist es schon so, dass alles so teuer ist und Leute haben noch alles verloren. Und es gibt nicht nur Corona, sondern alle möglichen anderen Krankheiten, die sich ja verbreiten, wenn alles unter Wasser steht. Und abgesehen von den Moskitos und Malaria. Und die Not ist wirklich sehr groß. Corona hat Mali natürlich auch sehr betroffen, wobei es Abstand kann man in Mali nicht halten, wenn überall Menschen sind. Die Schule hat früher aufgehört, aber die Kinder sind einfach heimgeschickt worden, die meisten. Ich meine, es gibt dort keine Computer und E-Learning, so wie bei uns. Dadurch hat aber die Schule jetzt früher wieder angefangen, obwohl richtige Zahlen kennt man eh nicht, weil es gibt fast keine Tests. Und ehrlich gesagt sterben die Leute an allen möglichen Dingen und Corona ist dann eins nur von vielen wirklich, also Malaria, das, wisst ihr, was passiert ist? Weil sich rumgesprochen hat, dass das Malaria-Medikament gegen Corona hilft, wurde auf einmal das Malaria-Medikament war auf einmal 10-mal so teuer und keiner konnte sich mehr ein Malaria-Medikament leisten. Also das hat eigentlich alles schon sehr, sehr viel schlimmer gemacht. Jedenfalls haben wir sehr viel Reis ausgeteilt. Wir teilen ja immer schon Reis aus an Witwen und Menschen, die in Not sind. Und wir haben, ich glaube, mehr Reis denn je ausgeteilt in den letzten Monaten. Und ich möchte euch schnell ein paar Zeugnisse davon erzählen, wenn du das erste Bild zeigst. Ist das nicht zu laut? Es kommt mir so laut vor. Das erste Bild, das ist die Aminata. Ihr Mann hat sie verlassen vor 4 Monaten mit ihren 2 Kindern. Sie war schwanger mit dem 3. Kind. Und sie hat schon 2 Tage lang nichts gegessen, wie wir ihr diesen Sack Reis gegeben haben. Asitan, das zweite Bild. Sie hat 4 Kinder, also auch mit dem 5. schwanger. Und ihr Mann hat seinen Job verloren, weil die Chinesen alle das Land verlassen haben wegen Corona. Und er hat in einer chinesischen Fabrik gearbeitet. Und sie hat nichts zu essen, niemanden, der sie versorgt hat. Und wir haben ihnen einen Sack Reis geben können. Ein Sack Reis kostet übrigens 31 Euro. Wir essen 51 Kilo Reis, sind das in 3 Tagen bei uns, weil wir so viele Leute an unserem Zentrum Nachbarschaft ernähren. Das nächste Bild, das ist eine Muslimin, sie ist eine Witwe, deswegen trägt sie blau. Und sie hat 4 Kinder, sie ist alleine mit 4 Kindern und sie hat schon 3 Tage lang nichts gegessen gehabt, wie wir den Reis gegeben haben. Und sie hat nicht aufgehört zu sagen, Gott segne euch, weil sie so dankbar war. Das nächste Bild, das ist eine Witwe, die hat einen behinderten Sohn und ihre Nachbarn haben sich immer um sie gekümmert und ihr zu essen gegeben. Die Nachbarn haben aber jetzt auch den Job verloren wegen Corona und konnten ihnen nicht mehr helfen. Und sie haben gerade wie die Witwe in der Bibel ihre letzte Mahlzeit gegessen und haben gesagt, damit hat sich's jetzt. Und dann haben wir ihnen Reis gebracht. Und das letzte Bild, also Bild 6, genau. Diese Frau und ihre Kinder, sie hat schon 1,5 Jahre keinen Reis mehr gegessen gehabt. Und Reis ist das Grundnahrungsmittel, ja. Man isst Reis morgens, mittags, abends, jeden Tag, immer. Und 1,5 Jahre konnte sie sich keinen Reis leisten und sie hat irgendwie anders sich und ihre Kinder ernährt und jetzt hat sie einen Sack Reis bekommen. Das sind einfach nur ein paar von vielen, vielen Zeugnissen, die wir euch erzählen könnten. Und jeder, das seht ihr wirklich, dass jeder Euro zählt. 31 Euro kann eine ganze Familie retten. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns diese Gelegenheit gibt und wie auch immer. Noch ein Zeugnis, das nächste. Das ist Eli. Er war Moslem und vor 1 Jahr ist er ganz langsam blind geworden. Die Ärzte haben versucht, das zu verhindern und zu stoppen und konnten aber nichts dagegen tun. Und er war dann komplett blind. Sie haben ihm einen Test ausgestellt, dass er eben unheilbar blind ist und ist nur daheim gesessen. Seine Frau hat ihn versorgt. Sein Bruder ist aber Katholik und kennt den Paul, unseren malischen Leiter, und hat Paul gebeten, dass er kommt für ihn beten. Paul hat für ihn gebetet und ein paar Tage später hat er einen Anruf bekommen, dass er wieder komplett sehen kann. Er hat sein Augenlicht komplett wiederbekommen und will jetzt Jesus nachfolgen. Und er war kurz davor, ins Spital zu gehen, dass wir das auch schwarz auf weiß einmal haben. Das ist selten, dass wir ein Wunder schwarz auf weiß haben in Mali. Das nächste ist auch eine tolle Geschichte. Das hier ist Boubacar, er ist ein Arzt und er ist Regierungsverantwortlicher im medizinischen Bereich für eine ganze Region südlich von der Hauptstadt, wo wir sind. Und Paul hat begonnen, sich mit ihm zu treffen und eine Bibelentdeckungsgruppe zu machen. Und dann vor 1,5 Jahr hat Boubacar einen Traum gehabt. Und in dem Traum ist Jesus zu ihm gekommen und hat gesagt, ich will, dass du für Kranke betest. Und als Arzt hat er ja viel Gelegenheit dazu, hat das begonnen zu tun und hat auch selber eine Bibelentdeckungsgruppe in seinem Dorf begonnen. Und einer der Patienten, seiner Patienten war der Mohammed, den ihr in den nächsten Bildern seht. Der war der Regierungsverantwortliche, so wie ein Bürgermeister in der ganzen Region dort. Der in weiß, direkt neben dem Ball mit dem Computer. Ich finde das immer so lustig, ein Laptop mitten im Busch in Mali, das schaut so irreal aus, das ist surreal. Und der Mohammed hatte sein ganzes Leben lang schon Diabetes, musste Medikamente nehmen. Und Boubacar hat für ihn gebetet und er wurde komplett geheilt von Diabetes. Mohammed war so erstaunt, dass er gesagt hat, er möchte mitkommen in die Gruppe von Boubacar. Und deswegen, da seht ihr ihn, ist das erste Mal gekommen und hat alles mitgeschrieben und Fragen gestellt. Und jetzt beten wir, dass er auch Jesus kennenlernt. Dann die nächste Geschichte ist von Mariam. Mali hat ja ganz viele Kinder, die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt und es sind Kinder überall. Kindersterblichkeit ist so hoch, dass man immer möglichst viele Kinder hat, weil die Hälfte stirbt so ungefähr und man braucht ja Leute, die dich versorgen. In Mali ist das so, die Kinder versorgen die Eltern. Und so Mariam, das war auch nicht ihr erstes Kind, sie hat ein Kind bekommen in einer Klinik in Bamako, weil es Komplikationen gab und sie hat einen Kaiserschnitt gehabt. Und sie haben dann das Kind weggebracht, um es zu versorgen und sie zu versorgen. Und als das Kind wo alleine war, hat eine Frau ihr Kind gestohlen. Und sie musste ohne ihr Kind heimgehen, ist ja zur Polizei gegangen. Und sie hat eine Freundin, die in einer unserer Bibelentdeckungsgruppen war. Und die hat sie eingeladen zu kommen in ihre Gruppe. Und das hat sie auch gemacht. Und dann wurde sie aber sehr, sehr krank als Folge von der Entbindung. Und man hat ihr gesagt, sie wird sterben, dass sie nichts mehr für sie tun können. Und nachdem sie von Jesus gehört hat, hat sie beschlossen, sie ruft den Namen Jesus an und ist geheilt worden, ist komplett wiederhergestellt worden. Sie ist dann wieder zurückgekommen in die Gruppe und hat gesagt, könnt ihr bitte beten, dass mein Baby wieder gefunden wird. was ihr euch vorstellen könnt, es ist im Mali ein Ding der Unmöglichkeit. Und nach 43 Tagen wurde ihr Baby wieder gefunden. In einer Stadt 400 Kilometer entfernt. Also das ist ein echtes Wunder. Und hier seht ihr, das Baby ist wieder da. Das Baby ist vielleicht nicht so happy in dem Bild, aber die Mama ist sehr happy. Und es ist ein riesen, riesen Wunder. Und jetzt hat sie beschlossen, nachdem Jesus diese zwei großen Wunder getan hat, will sie auch Jesus nachfolgen. Ja, das sind ein paar von ganz vielen, vielen Zeugnissen. Jetzt ein bisschen näher bei uns in der Hauptstadt, in unserem Zentrum. Ihr wisst ja, jede Nacht schlafen bei uns Straßenkinder und nachher werdet ihr eine kurze Präsentation sehen. Da seht ihr alle Details vom Dienst, was wir machen. Hier ist ein Foto von den Straßenkindern, die bei uns übernachten. In der Früh gehen sie wieder hinaus, aber wir erzählen von Jesus, geben ihnen zu essen. Und jetzt bei den Überschwemmungen sind die Kinder sehr dankbar, einen trockenen Platz zum Schlafen haben. Und aufgrund der Straßenkinder sind die meisten Nachbarn gegen uns, auch weil wir Christen sind natürlich. Und vor kurzem haben zwei dieser Kinder ein Handy und Geld von Nachbarn gestohlen. Und in Mali ist es so, dass Diebe, wenn sie erwischt werden, gleich getötet werden. Das war früher nicht so, aber jetzt ist es so. Auch Kinder, und diese Kinder wurden zusammengeschlagen und die haben gesagt, sie haben es bei uns im Zentrum versteckt, das Geld. Und daraufhin haben sich über 100 Nachbarn zusammengetan, mit Macheten und mit Knüppeln sind zu unserem Zentrum marschiert, um dieses Geld und das Handy wieder zu bekommen. Und jedenfalls der Paul hat einen reingelassen und das war nicht da. Und er hat Gott sei Dank die Situation also wieder auflösen können, die sind wieder gegangen. Aber die Kinder sind im Gefängnis jedenfalls. Jedenfalls versuchen wir den Nachbarn immer zu erklären, diese Kinder kennen wir nicht, die schlafen nur bei uns und gehen wieder auf die Straße. Aber unsere Kinder sind ganz anders. Und dann war leider vor ein paar Wochen auch ein Vorfall mit einem unserer Kinder, das nächste Bild. Der Bakri, der ist mit 3 Jahren, sind seine Eltern gestorben, er war mit 3 auf der Straße, mit 4 haben wir ihn aufgenommen. Er ist jetzt 16, er hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und macht eine Tischlereiausbildung. Da seht ihr das ganz stolz mit seinem ersten Sessel. Vor kurzem hat er eben in Nachbarschaft auch ein Handy gestohlen. Er weiß nicht einmal, warum er das gemacht hat. Und jetzt, natürlich hat das jetzt noch die Feindseligkeit der Nachbarschaft noch erhöht. Und Paul hat sich Gott sei Dank einigen können mit dem und dem das Geld wieder zurückzahlen können. Aber solche Dinge machen einfach traurig, wenn man sein Leben investiert und diese Kinder Jesus kennen und dann passiert sowas. Das nächste Bild zeigt Amaga, unser neuestes Familienmitglied. Die Fanta ist eine Frau, die schon ganz lang bei uns ist, das ist jetzt ihr 5. Kind. Ihr Mann kommt immer noch mal kurz vorbei, dann kriegt sie ein Kind und dann kommt er wieder mal kurz vorbei. Jedenfalls hat sie jetzt ihr 5. Kind bekommen, unser jüngster Amaga. Und ich soll ihm noch einen christlichen Namen geben, der noch nicht entschieden ist. Jedenfalls die Mariam, die nächste, ist Pauls Schwester. Ihr wisst ja, Paul, unser malischer Leiter, ich könnte so viel über ihn sagen. Wenn es ihn nicht geben würde, könnte ich gar nicht hier sein jetzt. Das ist seine Schwester, sie hat einen muslimischen Mann und 4, 5 Kinder bereits. Und sie ist im Jänner gestorben bei der Geburt ihrer Zwillinge und die Zwillinge sind auch gestorben, weil ihr Mann kein Geld ausgeben wollte. Er hat sie ins Spital gebracht, das Todesecke genannt wird, wo sie entbunden hat. Und es war natürlich ein harter Schlag, weil es so unnötig ist, vor allem mit unseren Drillingen war das nicht so einfach. Wir waren gerade in Mali, wie das passiert ist. Und jetzt das nächste Bild zeigt eine andere Schwester von Paul, die Mariam, die Kehlkopfkrebs hat und seit über 40 Tagen im Spital ist. Und sie braucht eine Operation, die hat sie bekommen. Und während der Operation war es so, dass der Arzt gesagt hat, wir können nichts mehr machen. Die Operation ist nicht gelungen, sie wird sterben. Und wie durch ein Wunder ist sie aber nicht gestorben. Und jetzt sagen sie, der Krebs wurde komplett entfernt, also es ist geglückt. Ihr Mann ist ein Imam. Und weil das so ein Wunder war für ihn, dass sie eben jetzt geheilt ist oder dass diese Operation geglückt hat, hat er beschlossen, er ist nicht mehr Imam, ist jetzt Pastor. Er wird jetzt Jesus nachfolgen. Und das einzige Problem, wo wir bitten, dass ihr auch betet, ist, dass sie dieses Gerät, was im zweiten Bild, dass sie dieses Gerät braucht und noch im Spital sein muss, aber das Spital will sie jetzt hinausschmeißen, weil sie so eine große offene Rechnung haben. Und der Paul sagt, bitte betet, dass da irgendwie eine Lösung gefunden werden kann und das Geld da ist. Und ich weiß nicht, wie lange sie noch bleiben müsste oder was man machen kann, um dieses Problem zu lösen. Und letztendlich die Bilder 17. zeigen nur noch unsere Kinder. Wir haben momentan 11 Kinder bei uns Und es gibt 3 Straßenkinder, vor dem Schulbeginn nehmen wir neue Kinder auf, wo wir gerade dabei sind zu sehen, ob wir die bei uns aufnehmen können. Da seht ihr das Bibelstudium in der Früh, bevor die Straßenkinder wieder hinausgehen auf die Straße mit unseren Kindern. Und das nächste Foto, da sieht man auch, eines unserer Kinder leitet das da gerade, der da hinten mit der Bibel in Weiß. Und wir sind froh, dass wir wieder 3 Kinder dann haben werden. Das Problem ist jetzt nur, dass die Schule heuer früher anfängt, aufgrund von Corona, weil sie so viel verloren haben seit letztes Jahr. Und wir haben nie die Finanzen, das Schulgeld zu bezahlen, weil das sehr teuer ist in Mali. Gratis Schule gibt es da nicht. Und dann braucht man auch Schuluniformen und Material. Und das kostet uns immer Tausende von Euro, die wir dann nie haben. Und deswegen bitten wir auch euch, dass ihr uns da helft, dass wir das zahlen können. Die Schule hat schon begonnen für einige, für andere fängt sie die nächste Woche an. Und wenn ihr uns unterstützen könnt, regelmäßig auch im Gebet, ihr dürft nicht unterschätzen, wie viel Gebet wert ist. Wir haben diese Karten, ihr bekommt sie ausgeteilt. Wer eine Karte möchte, hebt einfach die Hand auf und dann könnt ihr das ausfüllen, mir zurückgeben nachher und einfach sagen, ich bete regelmäßig oder ich unterstütze euch finanziell regelmäßig. Wir haben auch Magnete, die euch helfen, an uns zu denken, uns nicht zu vergessen. Das Video, das ihr gleich sehen werdet, könnt ihr auch mitnehmen auf DVD. Und wenn ihr uns noch nicht kennt, dann nehmt euch eine Broschüre mit, die alles nochmal zusammenfasst. Und natürlich habe ich mein Buch, um euch zu ermutigen, dass ihr auch in Gottes Bestimmung hineingeht. Und ich habe da einen Tisch mit noch allen möglichen schönen Sachen aus Mali. Kommt nachher zu mir, tragt euch ein. Wenn ihr diese Zeugnisse per E-Mail regelmäßig haben wollt, dann könnt ihr das, wenn ihr euer E-Mail aufschreibt. Danke.
Danke, Claudia. Wir sind sehr dankbar für diesen Bericht, denn wir sind ja Teil von dieser Arbeit und immer begeistert, was Gott tut. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, auch wirklich da mit dabei zu sein, ein Teil davon zu sein, indem wir auch jetzt da etwas geben. Komm, sei jetzt großzügig und spende du jetzt auch da hinein in diese Arbeit. Denn eines Tages, wenn du einmal drüben bist in der Ewigkeit und beim Himmelstor bist, dann wirst du sehr glücklich sein, wenn dort Leute aus Mali sind, die sagen, hey, danke, dass du damals bereit warst, mitzugeben und mir die Möglichkeit zu geben, dass ich den Weg mit Jesus gehen konnte, dass ich heute hier sein kann in der Ewigkeit. Leute, das lohnt sich. Und ich denke, diese Arbeit ist es wert, dass wir da wirklich investieren. Wir wollen für die Schüler geben, dass das Schulgeld bezahlt werden kann. Wir wollen mit daran teilnehmen, dass die Arbeit dort unterstützt wird, auch vielleicht diese kranke Schwester von Paul. Also lass uns wirklich jetzt großzügig sein. Lass uns Gott fragen und sagen, Herr, wie viel kann ich geben? Man kann auch beim Bankomaten geben, wir schreiben Mali drauf, dass das wirklich zugeordnet wird. Jetzt auch am Internet, wenn jemand geben möchte, übers Internet, schreib einfach dazu Mali, dann wird das auch zugeordnet, auch diesem Opfer. Komm, lass uns kurz beten dafür. Herr, wir bitten dich, segne dieses Opfer, multipliziere es. Und Herr, alles, was wir in die Ferne gehen lassen, das bringst du uns mit großem Segen in unser Leben zurück. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du jetzt auch jeden Geber segnest. Amen. Amen. So, seid gesegnet beim Geben. Ihr könnt jetzt wieder zu den Opferkörben gehen oder zu den Bankomaten und könnt jetzt auch hier geben.
1995 hörte eine junge Universitätsstudentin in Wien den Herzschrei des Vaters. Wen soll ich nach Mali senden? Wer wird für uns gehen? In den nächsten 8 Jahren war ihr ständiger Herzensschrei: Hier bin ich, Herr, sende mich! Im September 2003 stieg Lord in ein Flugzeug nach Mali mit nichts als einer großen Vision und einem großen Gott. 2 Monate nach ihrer Ankunft bekehrte sich einer ihrer Nachbarn und wurde ihr erster Leiter. Ein Jahr später, im November 2004, gründete sie eine Gemeinde und eine Bibelschule. Dann sagt ihr der Herr, sie solle eine Weihnachtsfeier für Straßenkinder und einen Heilungsgottesdienst zu Silvester machen. Heute stehen sowohl Straßenkinder wie auch Heilung im Mittelpunkt des Dienstes. 2006 nahm Claudia die ersten drei Straßenkinder bei sich auf und bat einen jungen Bibelschüler, Paul, mit einzuziehen, um ihr zu helfen. Jahre später ordinierte Claudia ihn als Pastor, ein Erst- und einheimischer Direktor des Dienstes in Mali. Es war auch 2006, dass wir anfingen, in die Dörfer zu gehen, um das Reich Gottes auf Erden zu bringen. Seitdem wurden Hunderte von Menschen geheilt, Hunderte errettet und über 10 Gemeinden gegründet. In 2007 begannen wir auf dem Grundstück, das die Regierung uns am südöstlichen Rand der Hauptstadt gegeben hatte, zu bauen. 2008 zogen wir in das erste unfertige Gebäude ein. Wir haben inzwischen 3 Gebäude gebaut und wollen nun das nächste Gebäude in diesem Bereich hier anfangen. Das Hauptgebäude, das als letztes gebaut wird, wird im dritten Stock Schlafräume für 200 Kinder haben, im zweiten Stock eine Volksschule und im Erdgeschoss Büroräume, den Gottesdienstsaal und ein kleines medizinisches Zentrum. Sobald das Dach des zweiten Gebäudes fertig war, öffneten wir unsere Tore jeden Abend, damit die Straßenkinder an einem sicheren Ort schlafen können. Hunderte von Straßenkindern haben bei uns schon übernachtet, haben zu essen bekommen und das Evangelium gehört. Diejenigen, die regelmäßig kommen und Jesus nachfolgen möchten, kommen in die engere Auswahl, um bei uns aufgenommen zu werden. Durch unsere Liebe, die tägliche Umarmung und Gebete, fangen sie wieder zu leben an und ihr Leben verwandelt sich vor unseren Augen. 2016 starb zum ersten Mal eines unserer Kinder. Andere Kinder sind seitdem weggegangen und so haben wir momentan nur 12 Kinder, die bei uns leben. Wir haben auch 20 externe Kinder, Kinder von Witwen und armen Familien, die wir in die Schule schicken und mit allem Nötigen versorgen. Patenschaften um 50 Euro pro Monat sind für alle unsere Kinder möglich. Abgesehen von Spenden brauchen wir auch eure Gebetsunterstützung. In 2012 wurde der malische Präsident bei einem Militärputsch gestürzt und Al-Qaida übernahm die Kontrolle des Norden Malis. Nur wenige Monate später versuchten die Rebellen auch die Hauptstadt einzunehmen. Doch die Franzosen schritten ein und befreiten den Norden Malis. Nun gibt es etwa 14.000 UNO-Friedenstruppen in Mali. Doch die Gefahren werden größer, da die Dschihadisten es nun auf westliche Missionare abgesehen haben. Deshalb bitten wir um eure Gebete. Spendet, werdet Pate oder kommt uns in Mali besuchen.
Was für eine wunderbare Arbeit. Ich glaube, wir geben dem Herrn noch einen Applaus und danken ihm für was er tut. Oh, danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Wir haben einen großen Gott, der so viel tun kann. Und er hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Wir haben das im Abendmahl heute Abend gerade auch, wurden wir erinnert daran, was er für uns getan hat. Wir sind erinnert worden, seine große Liebe zu uns. Und dann mit dieses, was wir jetzt gesehen haben, was Gott tut, dass er Menschen ruft in seinen Dienst, Menschen, die bereit sind zu gehen. Wir haben einen großen Gott. Und Claudia hat gerade gesagt, sie ist gegangen mit einer großen Vision und einem großen Gott. Wir haben einen großen Gott, aber manchmal machen wir ihn so klein und meinen, wir sind selber Götter und können alles bestimmen. Wir haben einen großen Gott und wir können viel von ihm lernen. Aber heute Abend hat der Herr mir eine andere Botschaft auf meinem Herzen gelegt. Die ganze Woche. Gott liebt uns und so viel, dass er seinen Sohn gab. Aber wie schaut die andere Richtung aus? Die Botschaft heute Abend besteht aus 3 Worten. Ein ziemlich einfaches Botschaft. 3 Worte. Und doch so grundlegend für unser ganzes Leben, Christenleben, unser Leben zusammen mit Jesus. Die Frage heißt, liebst du mich? Das war die Frage, die Jesus an Simon Petrus gestellt hat. Liebst du mich? Und um zu sehen, was es bedeutet, was war der Anlass, müssen wir ein kleines bisschen zurückgehen. Was war der Grund? Warum hat Jesus diese Frage gestellt an einen von den 12 Jüngern, die ganz in seiner Nähe gewesen sind? Und er war sogar unter die 3, die noch enger bei Jesus waren als die 12 insgesamt. Was war der Anlass? Wir müssen zurückgehen, nur ein kleines bisschen vorher, wo Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern geteilt hat. Er hat sich ein bisschen das Obergewand gerade ausgezogen und er hat die Schürze umgebunden und hat seine Jüngern gedient. Er hat die Füße von ihnen gewaschen. Und dann lehrt er ihnen auch etwas. Petrus weigert sich zuerst. Was soll das, Herr? Was sollst du meine Füße waschen? Und Jesus sagt, wenn du das nicht erlaubst, gehörst du gar nicht zu mir. Petrus, wieder der Petrus, immer in der vordersten Front, immer schnell in Reagieren, immer nahe bei Jesus. Aber bei diesem Abendmahl, wenn sie sich da hinsetzen und essen, hat Jesus etwas auf seinem Herzen, was sehr schwer für ihn ist. Er erzählt alle, dass einer von ihnen ihn verraten wird, in ganz kurzer Zeit, in derselben Nacht. Und alle sind ein bisschen überrascht. Dann steht er auf, dann singen sie ein Loblied, steht alles hier drinnen, kann dir zeigen exakt, wo es steht, steht auch hier vorne dann. Es steht hier drinnen, dass du weißt, das ist nicht irgendwelche Fabeln, die wir hier erzählen. Er steht auf, die singen ein Loblied, bevor er rausgeht und er weiß, dass bald muss er den Tod sterben. Ein Loblied. Und wenn er unterwegs ist mit seinen Jüngern, dann redet er mit Petrus. Dann warnt er Petrus. Und da steht Folgendes. Wir sind hier in Matthäus 26, Vers 31. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Da beteuerte Petrus, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Doch Jesus erwiderte ihn, ich versichere dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du 3-mal geleugnet haben, mich zu kennen. Auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich das niemals tun, rief Petrus. Alle anderen Jüngern beteuerten dies ebenfalls. Jesus warnt Petrus. Sagt, Petrus, du wirst es tun. Du rechnest zu viel mit deiner eigenen Kraft. Dann geht Jesus mit seinen Jüngern raus in den Garten Gethsemane und der Gebetskampf fängt an. Der Gebetskampf, den Willen seines Vaters zu tun. Und er betet Folgendes. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist tiefe, göttliche Liebe. Nicht was ich will, sondern was du willst. Das ist echte Liebe. Liebe ist unsere Zeit so verkürzt. So nur ein bisschen Sexualität, das gehört auch dazu, aber ist nur ein kleiner Bereich. Die echte, tiefe Liebe zeigt Jesus uns hier. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Er versucht, seinen Jüngern in den Gebetskampf mitzukriegen, aber immer wieder schlafen sie ein. Auch Petrus. Dann lesen wir weiter im Vers 40. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Aus eigener Kraft können wir das nicht erreichen. In eigener Kraft werden wir das nicht schaffen, dem Feind zu widerstehen. Das ist, was Jesus hier ganz deutlich sagt. Er möchte so gerne, dass sie mit ihm sind. In diesem Kampf, wo er weiß, er muss die Schuld von der ganzen Welt in ein paar Stunden tragen. Oh, bitte, meine Jünger, seid wach, kämpf mit mir. Aber die schlafen ein. Kennen wir das? Kennen wir das? Oh, manchmal legt der Herr etwas auf unseren Herzen. Und wir merken, da ist Not. Da ist Not. Da ist Not. Und wir sollten in Gebet gehen. Aber der Schlaf kommt. Und der Herr wacht uns wieder, weckt uns wieder auf und sagt: Sei wach, sei wach. Geh in den Gebetskampf. Jesus selbst geht dreimal ins Gebet. Und Vers 42 sagt wieder: Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Und dann steht er auf und geht entgegen die kommen, um ihm das Leben zu rauben. Und dann kommt er und begegnet Judas. Und Judas begrüßt ihn. Sei gegrüßt, Meister! Und mit einem Kuss tut er ihn verraten. Oh, ich habe das noch einmal gelesen diese Woche. Und noch einmal und noch einmal. Das ist so hinterlistig. Sei gegrüßt, Meister. Und er ist dabei, ihn zu verraten. Sein Herr, mit dem er 3 Jahre gegangen ist. Der Herr, wo er gesehen hat die ganze Zeit, wie er geholfen hat, wie er geheilt hat, wie er immer dabei war, wie er für seine Jünger gesorgt hat. Er ist dabei, ihn zu verraten. Sei gegrüßt, Meister. Und mit einem Kuss. Oh, das hat mir wieder so gepackt. Mit einem Kuss. Ein Kuss soll dazu da sein, ein Liebesbeweis jemand zu geben. Etwas Wunderschönes, etwas aus Liebe zu tun. Aber er verwandelt dieses Werkzeug und macht genau das Gegenteil daraus. Er gibt einen Kuss und das ist das Zeichen vom Verrat. Wann wirft der Feind unser Herzenstür aufgemacht hat, dann verändert sich sehr viel in uns. Wir können nicht mehr klar Gott sehen. Wir sehen ganz anders. Und bei Judas war das der Geldgier. Der Gier nach Geld. Und das hat sein Herz so verdunkelt, dass er nicht mehr klar sehen kann. Dass er bereit ist, um 30 Silberpfennige damals, um das einfach, um sein Herr zu verraten. Sein Meister. Die Soldaten packten Jesus, nahmen ihn fest und verhafteten ihn. Was ist dann mit Petrus? Wir lesen Folgendes. Petrus folgte ihnen bis zum Innenhof des Palastes, um zu beobachten, was mit Jesus geschah. Was ist mit Petrus geschehen? Was ist mit Petrus geschehen, der immer so nahe bei Jesus war? Und auf einmal geht er auf Abstand, in Beobachtungsposition. Oh Geschwister, ich habe das so am Herzen, diese ganze Woche hat der Herr gesagt, warne, warne, warne mein Volk, warne sie. Wenn sie am Abstand gehen, dann werden sie es nicht schaffen. Sag ihnen, sie müssen ganz nahe bei mir bleiben. Sag ihnen, sie müssen ganz nahe bei mir bleiben. Nicht Abstand, nicht in beobachtender Stellung. Sagen sie, sie müssen ganz nahe bei mir sein. Weil was geschieht hier? Plötzlich kommt ein Mädchen auf ihn zu und sagt, du warst doch auch bei Jesus, diesem Galiläer. Petrus aber sagte laut, ich weiß nicht, was willst du? Ich weiß nicht, was du willst. Petrus geht in den Vorhof hinaus und ein anderes Mädchen bemerkt ihn und sagt, der da gehört auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptet sogar mit einem Schwur, Petrus behauptet mit einem Schwur, ich kenne den Mann gar nicht. 3 Jahre geht er mit ihm, ganz nahe bei ihm, ganz nahe bei ihm. Und auf einmal ist er so weit weggegangen von ihm, dass er unter Schwur sagen kann, ich kenne ihn nicht. Kurze Zeit später kamen einige von den Leuten und sagten zu Petrus, natürlich, du gehörst auch zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da fing Petrus an zu fluchen und zu schwören, ich habe diesen Menschen nie gesehen. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Petrus erinnert sich plötzlich an dem, was Jesus gesagt hat, geht hinaus und weint voller Verzweiflung. Jesus wird verspottet und misshandelt, wird den Römern ausgeliefert und zum Tod am Kreuz verurteilt. Johannes aber ist bei der Kreuzigung dabei und kriegt die Aufgabe, sich um Jesu Mutter zu kümmern. Aber keines von den Evangelien erzählt uns, wo Petrus bei der Kreuzigung war. War das sein schlechtes Gewissen, das ihn ferngehalten hat? Oder war er da auf so sicherem Abstand, dass niemand ihn gesehen hat? Wir wissen das nicht. Wir können nur ein kleines bisschen vermuten. Und ich kann das so gut mitempfinden. Und ich werde etwas erzählen, was ich nicht so oft erzähle, weil es immer noch so weh tut in mir. Ich war ungefähr 17 Jahre alt. Bin im Gymnasium in Schweden gegangen, wo ich herkomme. Und plötzlich eines Tages sagte ein Kollege, er redete einfach über jemand, der Orner heißt, und ich habe dann gesagt, ach, kennst du ihn? Und dann sagte er zu mir, oh ja, kennst du ihn auch? Oh, bist du vielleicht auch in diesem komischen Verein dabei? Damit hat er die Gemeinde gemeint. Und auf einmal fing ich an, ein bisschen zu stammeln. Ich kenne ihn einfach so. Das war Lüge. Reine Lüge. Ich habe ihn ganz gut gekannt. War vielleicht nicht unbedingt ein Riesenvorbild. Er hat gekämpft wie viele anderen, wenn wir jung sind. Aber er hat zur Gemeinde gehört. Und für mich, ich werde es nie vergessen. Ich bin heimgegangen von der Schule an dem Tag und ich habe geweint. Habe gesagt, Herr, was war das? Was war das? Ich gehöre doch zu dir, seit ich Kind bin. Ich habe mich taufen lassen, bin den Weg mit dir gegangen. Was war denn das? Ich habe dich verraten, Jesus. Vielleicht sagst du, das war nur dein Freund. Aber er hat zu Jesus gehört und zur Gemeinde gehört. Und ich habe gelogen. Und ich war zu feig, um das in Ordnung zu tun gleich. Am nächsten Tag hätte ich das tun können. Aber was war plötzlich da? Das war plötzlich irgendwas zwischen mir und Gott. Das war plötzlich etwas da. Und in den Glückseligpreisungen, die Seligpreisungen steht es. Selig sind die, oder glücklich sind die, die reines Herzen sind, weil die werden Gott sehen. Aber plötzlich, wenn das Herz nicht ganz rein ist mehr, wenn Lüge reingekommen ist, dann sehen wir plötzlich nicht mehr klar. Ich bin zwar noch in der Gemeinde gegangen, ein Jahr lang, aber in meinem Herzen war ich nicht mehr dabei. Ich bin gegangen, weil da hatte ich meine Freunde. Aber ich war innerlich nicht mehr dabei. Und ich fing an, kritisch zu werden. Was tut denn der und was tut denn die? Und wie singen die? Und man muss sie ja fast genieren. Waren die anderen schuld? Nein. Ich war schuld. Ich habe etwas dazwischen kommen lassen, zwischen mir und den Herrn, eine Lüge, die nicht geklärt wurde. Und ein ganzes Jahr habe ich gekämpft. Ein ganzes Jahr. Ich bin zwar noch gegangen, aber dieses Verhältnis, das ich gehabt habe, dieses Nahverhältnis zu Jesus, war nicht mehr da. Und so bin ich mitgefahren, mit anderen Jugendlichen im Sommer, bin ich mitgefahren zu einer Konferenz, einer christlichen Konferenz, mit so 10.000, 15.000 Leuten. Aber ich bin nicht mitgefahren, um Jesus zu begegnen. Ich bin nicht mitgefahren, um zuzuhören. Ich bin mitgefahren, weil da ist viel, viel los und da ist viel Jugendlichen und es war lustig. Aber ich bin sehr gut, habe ich vermieden, das große Zelt, wo die Versammlungen gehalten wurden. Bin immer außerhalb geschlichen. Das ist, was geschieht. Wenn die Verbindung, diese Nahverbindung zu Jesus abgebrochen wird. Aber wir haben einen großen Gott. Und nach ein paar Tagen kam eine von meinen Jugendfreundinnen. Sie kam auch dazu und sie kam strahlend. Und dann sagte sie, Janet, weißt du was? Ich habe eine neue Begegnung mit Jesus gehabt. Und sie hat gesagt, noch jemand. Aber so draußen, sei gegrüßt. Falschheit. Ist ja gut für dich. Ist gut für dich. Aber vielleicht später wieder. Ich muss auf die Toilette. Da wollen wir gerne hin. weil wir nicht uns die Wahrheit stellen wollen. Aber ich ging nicht hin, ich ging zu einer Baracke, wo man so Schlafstelle. Und da ging ich hin, weil das hat mich getroffen. Das hat mich sehr getroffen, was sie gesagt hat. Sie hatte neue Begegnung mit dem Herrn. Und die haben mich hingeschmissen auf den Boden, weil ich war fertig. Ich habe angefangen zu zweifeln, dass es Gott überhaupt gibt. Aber ich habe mich hingeschmissen und gesagt, Gott, was es dir wirklich gibt, dann komm und begegne mir. Und sonst will ich nichts mit diesen Dingen zu tun haben mehr. Rufe mich an in der Not und ich werde dich antworten, sagt Jesus. Und er kam. Das ist Dinge, die man nicht erklären kann. Seine Gegenwart war plötzlich da. Seine Gegenwart, die war ganz alleine. Aber seine Gegenwart war plötzlich da. Und er sagt, Jesus, du bist da. Jesus, vergib mir. Jesus, vergib mir. Ich habe dich damals verraten. Bitte, Herr, vergib mir. Auf einmal war die Sicht wieder klar und ich konnte Gott wieder sehen. Und er hat mich mit seinem Heiligen Geist wieder neu erfüllt. Und ich habe neue Kraft bekommen. Wie hat Jesus gesagt? Aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Aber mit seiner Kraft. Mit seiner Kraft. Mit seiner Kraft. Mit seiner Kraft. Und dann ging der Sommer vorbei. Und die Schule hat wieder angefangen. Und ganz am Anfang in dem Jahr haben wir Schularbeit schreiben müssen, in Schwedisch damals. Und das eine Mal hat die Themen geheißen, warum ich glaube an Gott oder warum ich nicht glaube an Gott. Und ich habe gewusst, jetzt oder nie, jetzt ist es Zeit zu bekennen, an wen ich glaube. Und ich habe gewusst, mein Professor war Atheist. Sie habe rechnen müssen damit, dass ich vielleicht einen Fleck kriege. Das war mir so wurscht. Ich habe entdeckt, ich liebe den Herrn. Und ich werde dazu stehen. Und ich werde sagen, warum ich glaube an ihn. Ich habe ihn erlebt. Er ist mein Herr geworden. Er ist mein bester Freund geworden. Ich habe geschrieben wie nie zuvor. Und noch dazu habe ich keinen Fleck bekommen. Ich glaube, ich habe die beste Note, die ich je gehabt habe. Und dann kamen die Schularbeiten zurück. Und der Professor hat gesagt, ja, diesmal ist es zwei interessante Geschichten. Eine hat geschrieben, warum sie an Gott glaubt. Eine andere hat geschrieben, warum er nicht an Gott glaubt. Und ich möchte das euch alle laut vorlesen. Jetzt liest er das in der ganzen Klasse. Und er hat das vorgelesen. Und er hat gesagt, danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Ich liebe dich. Und sie können sagen, was sie wollen. Ich liebe dich. Und ich habe bekennen können, ich gehöre auch zu ihm. Nachher waren die Meinungen ein bisschen verschieden. Einige sind gekommen und gesagt, du kannst glücklich sein, dass du so einen festen Glauben haben kannst. Anderen haben ein bisschen gelächelt. Andere haben ein bisschen verspottet. Aber ich habe gewusst, er ist mein Herr. Wie ist es dann mit Petrus gegangen? Es ist einige Dinge hier dazwischen, aber wir können das vielleicht überspringen. Aber eines, was wirklich hier geschieht, nachdem, dass er Jesus verleugnet hat, irgendwie hat er auch diesen Frieden verloren, ganz, ganz klar. Und so geht er zurück zu dem, was er immer getan hat. das, was er weiß, wie man tut, in eigene Kraft. So sagt er zu den anderen Jüngern, ich gehe fischen. Das war Rebellion. Das war nicht wirklich, weil er einen Auftrag gehabt hat. Und einige gehen mit ihm. Und sie fischen den ganzen Nacht. Und normalerweise weiß er genau wo und genau wie er das tun soll. Aber diese Nacht kriegt er keinen einzigen Fisch. Und er ist frustriert, noch mehr frustriert als vorher. Und dann, da steht aber Jesus. Der ist nicht frustriert. Sondern er sagt, oh Burschen, habt ihr nichts zu essen? Was für einen Gruß. Und dann sagt er, wisst ihr was? Geh noch einmal raus mit eurer Boote. Aber diesmal tut sie die Netze auf der rechten Seite vom Boot. Und wann sie das tun, auf Befehl von Jesus. Petrus sagt, auf dein Wort hin tun wir das. Und sie tun das. Und mitten am Tag, wenn es normalerweise keinen Fisch gibt. Mein Papa hat gern gefischt. Er sagt, am Tag gibt es keine Fische in dem Sinne. Also nicht große, nicht, dass man viel kriegen kann. Vielleicht der eine kleine oder der andere, aber sonst nicht viel. Und sie kommen zurück und die Netze sind voll, weil das war auf dem Befehl vom Herrn. Das war nicht ihre eigenen Weg, die sie... Nein, Jesus hat gesagt. Und sie kommen zurück und die Netze sind voll. Und es steht, Petrus hat 153 große Fische. Wenn wir tun, was der Herr sagt, dann geschehen die Wunder. Wir haben die letzte Versammlung auch gehört. Wir müssen zusammenarbeiten mit dem Herrn. Wir müssen unseres tun, dann tut er seins. Wir müssen tun, was er hier sagt. Wir müssen das tun, was er sagt. Er liebt uns ja. Darum warnt er uns. Darum sagt er uns. Darum leitet er uns. Darum führt er uns. Darum tröstet er uns. Aber wir müssen tun, was er sagt. Dann tut er auch, was er verheißen hat. Und jetzt kommen wir hin wieder. Die kommen mit den Fischen. Und Petrus kommt zu Jesus. In seine Nähe. Und dann sagt Jesus zu ihm, liebst du mich? Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Was sagt Jesus dann? Na gut, komm, tun wir einander ein bisschen streicheln. Nein, sagt er nicht. Was ist in der Liebe? Simon, liebst du mich mehr als die anderen hier? Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jesus wurde sehr traurig. Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darum sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Wann du mir lieb hast, dann sorge für meine Lämmer. Wann du mir lieb hast, mehr als die anderen, dann hüte meine Schafe. Wann du mir wirklich lieb hast, Petrus, dann sorge für meine Schafe. Die Frage war, ist und bleibt persönlich. Liebst du Jesus? Er stellt dir die Frage heute Abend. Liebst du mich? Die Frage ist immer noch von Jesus. Liebst du mich? Tust du, was du tust, aus Liebe zu mir? Oder tust du das, um ein paar Punkte zu kriegen, um ein bisschen Anerkennung, dass die Menschen dich mögen? Oder tust du das aus Liebe zu Jesus? Bist du immer noch in die erste Liebe? Die Frage stellt Jesus dir heute. Er zwingt dich nicht. Hat er mit Petrus auch nicht gemacht. Aber er fragt dich, liebst du mich? Liebst du mich? Können wir alle aufstehen? Falls das wirklich etwas ist bei dir, was dazwischen ist, dass du Gott nicht mehr sehen kannst, gibt es etwas, was dein Herz unrein gemacht hat? Dann bitte um Vergebung. Dann bitte um Vergebung. Sag ja, Jesus, es tut mir so leid. Das tut mir so leid. Ich bekenne, ich habe da wirklich etwas getan, was nicht richtig war. Vergib mir. Und was steht dann in 1. Johannes? Steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns von allen Untugend. Bist du bereit zu bekennen heute Abend? Nicht für mich, vielleicht nicht für jemanden neben dir, aber für den Herrn. Dann tu das. Geh nicht heim heute Abend. Geh nicht heim, falls du Gott nicht klar sehen kannst. Geh nicht heim, falls irgendetwas in deinem Herzen nicht ganz in Ordnung ist. Jetzt ist die Gelegenheit. Ich weiß, dass wir ein bisschen über die Zeit sind, aber wir haben keine Versammlung nachher und auch kein Kaffee. Und ich glaube, ab und zu, wenn der Herr redet, müssen wir Zeit nehmen und antworten. Liebst du ihn? Gott, das spielt ein bisschen und es ist so schön. Musik, was der Herr getan hat, das hat er uns gegeben. Und wir nehmen einige Sekunden, dass du nehmen kannst, um Jesus eine Antwort zu geben. Petrus antwortete. Jetzt wartet Jesus auf deine Antwort. Liebst du ihn? Der Herr sagt zu jemandem hier gerade heute Abend, ich habe dir zu dir gesprochen, ganz klar und deutlich heute Abend, und du weißt das. Ich habe nicht gesprochen zu dir, weil ich dich verklagen will. Ich habe zu dir gesprochen in meiner Liebe. damit du das, was zwischen uns steht, wieder in Ordnung tun kannst. Ich bin hier und ich stehe mit offenen Armen, sagt der Herr. Und ich möchte so gerne dir wieder in meine Arme schließen. Mach in Ordnung, mach in Ordnung das, was nicht in Ordnung ist. Ich habe dich schon vergeben. Nimm meine Vergebung an. Steh auf und mach wie Petrus. Folge mir und hüte und sorge für meine Lämmer und meine Schafe. Herr, ich danke dir, dass du hier bist, durch deinen Heiligen Geist. Und du prüfst unser Herzen. Und du warnst uns, dass wir verstehen können, in eigener Kraft schaffen wir das nicht. Heute nicht, morgen nicht. Herr, komm, vergib uns da, wo Unvergebenheit gibt. Da, wo Dinge sind, die zwischen uns stehen. Vater, du bist hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist hier, um zu vergeben. Du bist hier, um heilen. Auch Herzenswunden. Du bist hier, um zu heilen. Und du vermagst. Und du kannst wieder neu mit deinem Heiligen Geist erfüllen und Kraft geben. Wie du damals auch Petrus Kraft gegeben hast. Wie du damals mir Kraft gegeben hast. Danke, Herr, dass du hier bist. Und wir dürfen uns wieder neu entscheiden, dich zu lieben. Danke, Herr. Amen.
Halleluja. Danke, Jeanette, für diese Botschaft. Und wir danken dem Herrn, dass er uns immer wieder zurückruft. So wie es auch in der Offenbarung bei der Gemeinde von Ephesus war. Er hat sie nicht verdammt, er hat sie zurückgerufen. Er hat gesagt, denk daran, wovon du gefallen bist, von der ersten Liebe. Denk daran, denk daran. Und wir haben heute ein bisschen darüber geredet in der Früh, Jeanette und ich, und es ist so klar und so bewusst wieder geworden, Liebe ist kein Gefühl. Leute, Liebe ist kein Gefühl. Wenn wir jetzt von hier weggehen, möglicherweise hast du keine wahnsinnig tollen Gefühle oder vielleicht begegnest du irgendeinem Problem da draußen auf dem Weg nach Hause und deine Gefühle sind nicht so gut. Aber Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Das wissen wir alle, die wir verheiratet sind. Wir haben uns entschieden füreinander, in guten und in bösen Tagen. Ob Gefühle oben oder unten sind, spielt keine Rolle. Wir lieben einander. Und so soll es mit Jesus sein. Wenn du hier hinausgehst und wenn du hier gesagt hast, ich entscheide mich, ich will Jesus lieben. Ich will Jesus lieben und ich werde Jesus lieben. Dann halte Jesus fest. Halte diese Liebe, diese Entscheidung fest und bleib nahe bei ihm. Ganz gleich, wie deine Gefühle sind, ganz gleich, wie die äußere Situation ist. Und du wirst sehen, dein Leben wird so eine tolle und wunderbare Dimension haben. Vielleicht hast du die noch gar nicht gekannt. Es gibt nichts Schöneres als dieses Leben mit Jesus. In dem Sinn wünsche ich euch allen jetzt Gottes Segen. Möchte ich nochmal daran erinnern, nächsten Samstag haben wir den großen Festgottesdienst, 20 Jahre Jesuszentrum, mit der Stabübergabe an die nächste Generation. Und da wollen wir auch ganz zusammenarbeiten. Wisst ihr, da wollen wir einander schützen und da wollen wir vor allen Dingen auch diese Liebe, die wir zu Jesus haben, auch zum Ausdruck bringen, indem wir einander diese Liebe zeigen, indem wir auch füreinander Sorge tragen, indem wir Abstand halten, indem wir die Masken tragen, indem wir uns anmelden bei der Anmeldeseite in eventbrite.at. Und wenn wir da sind, dann feiern, oder? Feiern mit Freude, mit Begeisterung, weil Jesus uns so gesegnet hat. Am Ende, nach dem Gottesdienst, gibt es dann eine Agape. Und auch da müssen wir natürlich aufgrund der Spezialsituation, in der wir sind, einige Regeln einhalten. Aber es wird eine schöne Zeit sein. Wir werden eine tolle Zeit miteinander haben. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne mithelfen, dann bitte meldet euch bei Timea. Kannst du mal kurz die Hand heben? Ihr dürft euch umdrehen jetzt. Da hinten hebt sich Timea die Hand. Wenn jemand sagt, ich möchte mithelfen, ich kann was mithelfen, dann meldet euch doch bitte bei der Timea. Das ist ganz lieb von euch. Dann wünsche ich euch jetzt Gottes Segen. Die Ordner haben da vorne schon gleich mal die Türe aufgemacht. Dankeschön. Und ich möchte euch bitten, dass wir rasch und zügig jetzt hier den Raum verlassen, weil jetzt dann auch schon die Nächsten kommen, um für morgen vorzubereiten. Ich bitte auch die Dienste nicht zu vergessen. Alle Live-Gruppen, die Dienste haben, bitte macht die Dienste jetzt. So, Gott segne euch und wir sehen uns nächsten Samstag.